ARD Sounds.
Als ich die Filme von Hitchcock entdeckt habe, natürlich durchs Fernsehen damals, das war Mitte der 70er Jahre, habe ich sie alle auf Kassette aufgenommen, auf Tonbandkassette. Und habe dann, ich sage mal täglich, diese Filme einfach angehört.
Aus dem Leben, der Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit
Jens Wawritschek.
Und Jens ist ein riesiger Alfred Hitchcock-Fan und seine Leidenschaft teilt er auf sehr persönliche Weise in seinem Buch How to Hitchcock. Gemeinsam machen wir heute mit ihm eine Reise durch das Hitchcock-Universum und reden auch über Jens' Arbeit als Schauspieler, Sänger und Hörspielsprecher. Viele kennen klar seine Stimme von den drei Fragezeichen als zweiter Detektiv Peter Shaw. Und auf all das freue ich mich. Hallo Jens, schön, dass du mein
Hallo.
Gast bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du mal wieder in Saarbrücken bist.
Ja, absolut.
Du warst schon öfter hier, zuletzt 2014 mit den drei Fragezeichen, aber auch mal bei uns hier für eine Hörspielproduktion beim SR.
Mhm. Das ist aber sehr lange her.
Aber du kommst immer wieder gerne nach Saarbrücken und in die Stadt. Warum?
Naja, weil die Stadt auch einfach auf der Landkarte so praktisch liegt. Ich habe ja ein Bein immer in Paris und das ist eine wunderbare Zwischenstation. Ich würde mir aber wünschen, häufiger hier zu sein und einfach mit ein bisschen mehr Zeit, um dann wirklich mal die Stadt kennenzulernen. Ich habe immer nur so Stippvisiten gemacht.
Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn du kommst und dass du da bist. Ja. Du hast gesagt, du bist häufig in Paris, kommst gerade auch mit dem Zug aus Paris, wo du mittlerweile eine Wohnung hast, seit längerer Zeit. Man kann sagen, du bist so ein bisschen der zweite Wohnsitz von dir. Wie kommt's?
Das kam, wie so vieles in meinem Leben, eigentlich per Zufall. Ich habe einen Urlaub in Paris gemacht und ging durch die Stadt und dachte, wieso wohne ich hier nicht? Weil ich habe mich einfach nochmal so schockverliebt in die Schönheit von Paris. Und das ist sicher schon mindestens 12, 14 Jahre her. Und da habe ich zugeschlagen. Und seitdem habe ich da einen Zweitwohnsitz und versuche auch häufig da zu sein. Und das Tolle an Paris unter anderem, ich meine neben den Sachen, die jeder liebt, die Seine, den Eiffelturm, den Louvre und so weiter, das Essen, gibt es in Paris so unglaublich viele Programmkinos. Und das ist für mich als Kinofan, als besessener Kinogänger ein absoluter Luxus, weil ich jeden Tag irgendwelche Filme finde, die endlich auf der Leinwand gezeigt werden, die man bei uns eigentlich nur, wenn überhaupt, noch im Fernsehen, meistens eher im Internet findet. Und zum Beispiel die Hitchcock-Filme alle auf der Leinwand sehen zu können, das ist für mich ein großes Vergnügen.
In Paris ist auch in großen Teilen dein Buch How to Hitchcock entstanden. Ja, deine ganz persönliche Reise durch das Hitchcock-Universum.
Ja. Absolut.
Angeblich hast du viel in Parks an dem Buch geschrieben.
Ja, wenn es nicht gerade in Strömen geregnet hat, bin ich immer vor die Tür gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich erstens eigentlich am besten schreibe, wenn ich an der frischen Luft bin. Und am idealsten wäre es gewesen, ich hätte im Gehen schreiben können. Im Gehen, in der Bewegung, da fließen meine Gedanken am besten. Aber ich fand es wunderbar, in Parks zu sitzen, sogar mit einer Geräuschkulisse, spielende Kinder, ein Karussell in der Nähe und dann mit Bleistift, Anspitzer und Radiergummi bewaffnet in diese Schulhefte zu schreiben, die ich mir besorgt hatte.
Ach, du hast alles mit Hand geschrieben?
Alles mit Hand.
Und die Geräusche haben deine Kreativität gefördert oder auch ein bisschen an Hitchcock, den einen oder anderen Hitchcock-Film erinnern?
Eher nicht, aber normalerweise reagiere ich total empfindlich auf Geräusche. Wenn jemand mit der Tüte knistert neben mir, dann könnte ich zum Mörder werden. Aber in Paris, in den Parks, fand ich es angenehm. Es war wie ein White-Noise-Rauschen.
In deinem Buch findet man ja auch viele persönliche Erinnerungen, in denen du erzählst, wann und wo du deine Filme gesehen hast. Dein erster Film war bei Anruf Mord. Mhm. Wie erinnerst du dich daran?
Sehr genau, weil mein Vater noch einen kleinen bösen Trick an dem Abend hatte, um den Film zu beenden. Also ich sah den Film mit meinen Eltern zusammen, zwischen meinen Eltern geparkt auf dem Sofa, vor mir Salzstangen und ich glaube Zitronenlimonade. Und ich hatte natürlich noch nie einen Hitchcock-Film gesehen und war gebannt von der Musik, von den Farben, von den Schauspielern. Dann natürlich von dieser berühmten Szene, in der Grace Kelly fast erwürgt wird und dann ihren Attentäter selbst umbringt mit der Schere. Und mein Vater, der, ich glaube, einen ähnlich schwarzen Humor hatte wie Hitchcock, der hat in meinem Kinderzimmer hinter den vorgezogenen Vorhängen seine Schuhe platziert. Und als ich also ins Bett ging, sah ich nur die Schuhspitzen unter dem Vorhang hervorlugen. Und meine Mutter fand das nicht so lustig. Ich fand es am nächsten Tag lustig. Mein Vater hat sich, glaube ich, ein bisschen geschämt, aber er konnte nicht widerstehen. Insofern ist dieser erste Hitchcock-Film in vielerlei Hinsicht unvergesslich.
Du warst damals ja gerade 12, 13.
12, ne? Ja.
Also da kann man sich gruseln, ja, oder ne, so ein bisschen fürchten. Du hast schon erzählt, was dich damals so in Bann gezogen hat. Ist es das im Endeffekt auch, was dich heute an den Filmen, bis heute an den Filmen fasziniert?
Nein, das finde ich das Faszinierende an den Hitchcock-Filmen per se. Ich habe das Gefühl, die verändern sich mit mir. Und ich glaube, das ist bei allen Dingen, die Qualität haben, ob es Musik ist, Literatur, Malerei. Die Werke verwandeln sich, verändern sich mit einem selbst, weil man immer aus einer anderen Biografie, aus einer anderen Perspektive auf die Sachen schaut. Ich bin heute 50 Jahre älter und wenn ich heute bei Anruf Mord sehe, dann finde ich den Film genauso fesselnd, aber aus anderen Gründen. Heute finde ich es unglaublich spannend, was da in der Ehe passiert, dass keiner ehrlich ist. Damals habe ich gedacht, die arme Grace Kelly ist das Opfer. Heute denke ich, naja, aber sie belügt auch ihren Ehemann und das macht sie alles mit einem strahlenden Lächeln. Also jeder hat, wenn man so will, Dreck am Stecken. Und was über Beziehungen erzählt wird, finde ich heute unglaublich fesselnd.
Wie oft hast du inzwischen seine, was sind es, über 53 oder 53 Filme gesehen?
Unendlich. Ich kann es nicht zählen, aber ich glaube, so einen Film wie Psycho oder Die Vögel habe ich über 100 Mal gesehen.
Ach Quatsch. Und entdeckst immer wieder was Neues?
Immer wieder, ja.
Wie konntest du die Filme so oft sehen? Hattest du die alle auf Video oder in Abo im Kino? Oder?
Also ich habe sie, wenn man so will, unendliche Male gehört, bevor ich sie unendliche Male gesehen habe. Als ich die Filme von Hitchcock entdeckt habe, natürlich durchs Fernsehen damals, das war Mitte der 70er Jahre, habe ich sie alle auf Kassette aufgenommen, auf Tonbandkassette. Und habe dann, ich sage mal täglich, diese Filme einfach angehört.
Kann man Filme hören auch?
Man kann sie hören, wenn der erste Eindruck so stark ist, dass man irgendwelche Bilder speichert, die sich wahrscheinlich verändern, weil das war auch interessant, wenn ich die Filme dann tatsächlich irgendwann wieder gesehen habe und überzeugt war, ich hätte den Film in- und auswendig abrufbereit in meinem Kopf, weil ich ihn ja so oft gehört hatte, habe ich gemerkt, dass die Bildsprache von Hitchcock dann doch eine andere war als meine eigene in meiner Erinnerung. Aber als ich dann die Möglichkeit hatte, das kam ja erst später, einen Videorekorder zu besitzen und solche Sachen, da habe ich natürlich die Filme aufgenommen, wenn sie gelaufen sind und habe sie unendlich oft gesehen. Und nicht nur ich habe natürlich alle möglichen Schulkameradinnen und Kameraden animiert, sie mit mir zu sehen. Am Ende des Schuljahres durfte ich den Videorekorder mit in die Schule bringen und durfte Filme zeigen. Ich habe schon damals sehr dafür gesorgt, dass Hitchcock nicht in Vergessenheit gerät und war missionarisch unterwegs.
Wie fanden das seine Mitschüler?
Toll. Ja. Ja, also vielleicht, wenn ich Filme mitgebracht habe, die nicht so spannend waren, die dann vielleicht auch nicht von Hitchcock inszeniert waren, sowas wie Hello Dolly mit Barbara Streisand, da gab es dann schon eine kurze Irritation. Aber im Endeffekt wurde zu mir gehalten.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du die auf Kassette aufgenommen hast? Saßt du da mit dem Mikro vom Fernseher?
Und bei den Tonaufnahmen, ja, auf jeden Fall. Ich saß in gekrümmter Haltung direkt vor dem Fernseher. Und meine Eltern mussten leise sein, weil ich nicht wollte, dass irgendetwas anderes auf den Aufnahmen zu hören war als die Tonspur. Und das war nicht unanstrengend, weil natürlich ich auch Schweißausbrüche bekam, wenn ich sah, dass der Pegel, den man in diesem kleinen Fenster verfolgen konnte, wenn der Pegel nicht genug ausschlug. Also das war eine hochkonzentrierte Angelegenheit.
Also da verstandest du keinen Spaß?
Da verstand ich überhaupt keinen Spaß.
Hast du die alten Aufnahmen noch?
Einige habe ich noch und ich habe auch angefangen, wieder Tonspuren aufzunehmen. Also man kann ja auf allen möglichen Plattformen die Filme sehen und ich habe herausgefunden, dass mein Computer quasi einfach nur den Ton aufnehmen kann und weil ich habe gemerkt, dass wenn ich nur den Ton höre, wenn ich nur die Filmspur höre, eben auch mit der Musik, dann ist das für mich wie eine ganz tiefe Meditation.
Und bei den alten Aufnahmen hört man da manchmal noch die Anspannung oder
absolut.
Die Schimpfen? Oder
doch,
so?
Doch, ja. Und ich habe auch übrigens bei den alten Aufnahmen mir den Spaß gemacht, dass ich, wir hatten damals noch Fernsehansagerinnen und Fernsehansager, dass ich selber auf den Kassetten eine kleine Ansage gemacht habe. Ich weiß zum Beispiel bei Psycho, dass ich in unser Badezimmer gegangen bin, das Wasser habe laufen lassen und über diesem Wasserstrahl habe ich dann irgendwie den Film angesagt.
Wie klang das damals?
Höher als, die Stimme war heller als jetzt. Naja, ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, aber ich glaube, jetzt kommt Alfred Hitchcocks Psycho oder irgend sowas. Also ich denke mal mit einer gewissen Dramatik. Ich habe ein paar von diesen Aufnahmen halt aufbewahrt oder wiedergefunden und war gerührt. Ich war eigentlich gerührt. Das ist, als ob ein Vater seinen Sohn hört. Und ich habe gemerkt, wie rege meine Fantasie war und wie groß das Bedürfnis offensichtlich, in diese Filmwelt zu schlüpfen.
Du hattest schon früh den Wunsch, Schauspieler zu werden. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Und das, was du erzählst, kenne ich auch von mir. Viele von uns, die wir mit Kassetten groß geworden sind, haben früher irgendwie so Radiosendungen aufgenommen oder irgend sowas.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Ja. Leider, glaube ich, habe ich keine Aufnahme mehr. Aber wenn man so wie du die noch hat, ist es ein richtiger Schatz.
Das ist ein absoluter Schatz, ja.
Lass uns mal gucken. Du hast schon gesagt, Psycho, der unsichtbare Dritte, kennen viele, Vertigo, die Vögel. Welchen Film sollte man sich unbedingt mal ansehen? Wenn man vielleicht auch noch nicht so viel oder vielleicht sogar noch keinen gesehen hat.
Na, wenn man noch gar keinen Hitchcock-Film gesehen hat, was für eine Freude, die alle zu entdecken. Dann würde ich sagen, man startet mit Psycho, weil Psycho so ein unglaublich spannender Film ist und auf vielen Ebenen funktioniert. Und sein erfolgreichster Film war, den hat er mit einem sehr schmalen Budget gedreht. Und es ist, glaube ich, immer noch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ich glaube, er hat $85.000 investiert und der Film hat 390 Millionen Nein, das kann nicht sein. 390.000 wahrscheinlich eingespielt.
Aber hat sich gerechnet.
Er hat sich sehr gerechnet. Und das Interessante an Psycho ist, dass Hitchcock damals auch auf das Team zurückgegriffen hat, mit dem er auch seine Fernsehserie gedreht hat. Also den gleichen Kameramann, den gleichen Editor und so weiter und so fort. Weil er irgendwie beweisen wollte, dass man einen guten, erfolgreichen, spannenden, legendären Film schaffen kann, wenn man das richtige Team zusammen hat und ohne Megastars. Das war ihm auch wichtig, weil den Film, den er vorher gedreht hat mit Cary Grant, der war sehr erfolgreich, der unsichtbare Dritte, North by Northwest. Aber Cary Grant war an den Einspielergebnissen beteiligt und bekam als Gage genauso viel wie Hitchcock. Und das hat Hitchcock nicht gefallen. Und da hat er gesagt, okay, ich beweise jetzt, dass ich einen Film machen kann zu meinen Bedingungen und ich werde euch zeigen, dass das funktioniert. Und er hat mit Psycho auch ganz viele Tabus gebrochen.
Du warst in Saarbrücken im Filmhaus zu einer Lesung, wo der Film dann hinterher auch geguckt wurde. Viele haben ihn zum ersten auch mal gesehen. Und was aufgefallen ist, ich war auch dabei und habe ihn zum ersten Mal gesehen. Man kann den Film heute wirklich noch gut gucken, obwohl er von 1959
oder so ist. Also er ist 1960 in die Kinos gekommen. Er ist 66 Jahre alt. Es ist erstaunlich, ja. Aber daran sieht man natürlich, dass es dann doch ein Künstler war, der den Film gedreht hat.
Du bist seit einigen Jahren unterwegs mit deinem Buch, liest daraus. Danach werden häufig zusammen Hitchcock-Filme geschaut, aber du bist auch mit deiner Hörbuchreihe Verfilmt von Alfred Hitchcock unterwegs, wo du ja aus den Buchvorlagen hinter seinen Filmen liest und ja mit Musikern auf der Bühne bist oder auch mit deinem Live-Programm Hitch und ich. Was ist neben seinen Filmen bis heute ja das Besondere auch an ihm als Mensch? Das klang schon ein bisschen so raus, so andere Götter neben sich konnte er nicht so gut haben.
Nein, ich glaube schon, Hitchcock war ein Platzhirsch, wie man so sagt. Aber ehrlich gesagt, darum war es mir auch wichtig, als ich das Buch schrieb, zu betonen, dass ich die Figur Hitchcock, den Menschen Hitchcock eigentlich, was heißt nicht interessant finde, das kann man so nicht sagen. Aber für mich war spannender zu erzählen, was lösen seine Filme in mir aus? Und was kann man in den Filmen entdecken? Über Hitchcock gibt es natürlich schöne und weniger schöne Geschichten. Aber ich bin da so irgendwie ein bisschen zögerlich, richtig Stellung zu nehmen, weil ich nicht dabei war, weil sich Aussagen widersprechen. Ich glaube, Hitchcock war
sein Umgang mit Frauen, auch mit Schauspielerinnen.
Da hört man Schreckliches, dann hört man wieder das Gegenteil. Ich denke mal, Hitchcock war Ich meine, er hat zwischen 1925 und 1976 Filme gedreht. Das ist 50 Jahre. Da wird er wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gesichter gezeigt haben. Und ich bin nicht mehr so, früher hätte mich das mehr interessiert, das Privatleben von den Stars, die ich bewundert habe oder bewundere oder eben auch von Regisseuren zu entdecken oder darüber etwas zu erfahren. Das ist bei mir irgendwie ein bisschen weggeschmolzen, weil ich finde, gerade bei jemandem wie Hitchcock, dass die Werke so viel über ihn erzählen.
Was erzählen die über ihn? Oder ich was denke erzählen mal, sie dir auch?
Was sie bei mir auslösen und wo ich denke, was Themen sind, die auch Hitchcock beschäftigt haben, werden, das sind Themen wie Schuld, Obsession, Identitätsverlust. Oft sind das in seinen Filmen Protagonisten, die angeklagt werden, ein Verbrechen begangen zu haben, was sie gar nicht begangen haben, oder die darum kämpfen, zu beweisen, dass sie nicht die Person sind, für die alle sie halten, also zum Beispiel Cary Grant in Der unsichtbare Dritte, der über 130 Minuten versucht zu sagen, ich bin nicht derjenige, sondern ich bin der andere. Das sind so eigentlich Themen, die ganz nah an Franz Kafka sind, eher an so Hilflosigkeit, Ohnmacht gegenüber Situationen, mit denen wir nicht klarkommen. Und dann natürlich unerfüllte Liebe, Beziehungen, die nicht funktionieren, Liebe, die auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut ist. Ein Kapitel in meinem Buch behandelt die Ehen, die, wenn man genauer hinschaut, alles andere als glücklich sind und auch unter falschen Voraussetzungen geschlossen worden sind. Oder die Beziehung zwischen Müttern und ihren Töchtern oder ihren Söhnen, die sind auch, ich würde fast sagen, lebensgefährlich. Die Nabelschnur wird zum Strick und es ist sehr schwer für die Kinder, ob es Marnie ist oder Norman Bates, sich abzunabeln. Und das ist eigentlich der Ursprung des ganzen Unglücks.
Alles Themen, die zeitlos sind und ja, immer noch aktuell.
Genau.
Auch wenn du dich nicht so sehr für ihn als Mensch interessierst, hättest du ihn trotzdem gern mal getroffen?
Ich weiß nicht, manchmal sollte man seine Helden, ich weiß nicht, ob er mein Held ist, aber vielleicht nicht kennenlernen. Naja, ich hätte natürlich es irre spannend gefunden. Aber ich habe mal als Kind Heinz Rühmann kennengelernt und da war ich eher enttäuscht, weil er nicht so nett war wie in Wenn der Vater mit dem Sohne. Aber ich habe auch andere Stars tatsächlich kennengelernt, wo das Gegenteil dann der Fall war. Also Audrey Hepburn zum Beispiel, die war so, wie ich sie mir erträumt hatte. Und ich weiß nicht, Hitchcock, ich glaube, ist kein kuscheliger Mensch gewesen. Ist in 1899 geboren, viktorianisch aufgewachsen. Das ist auch eine Generation, die nochmal komplett anders sozialisiert war. Und ich denke mal, ich hätte es interessant gefunden, ihm beim Regieführen über die Schulter zu schauen. Aber ich hätte mich fast mehr gefreut und es hätte mich fast mehr interessiert, mit den Leuten zu sprechen, die mit ihm gearbeitet haben.
Hättest du gerne als Schauspieler auch in einem seiner Filme mitgespielt?
Ich wurde mal gefragt, welche Rolle ich in einem Hitchcock-Film gerne übernommen hätte. Und wenn, dann hätte mich gar keine Hauptrolle interessiert, sondern eine Nebenrolle in dem Film Die 39 Stufen. Mhm. Da gibt es Mr. Memory, einen ziemlich tragischen Varieté-Künstler, der sich das ganze Wissen der Welt in seinem Kopf speichern muss und eben auch ein Geheimnis trägt. Und am Ende des Films wird er erschossen. Und das ist der Moment, wo er dann endlich dieses große Geheimnis, einen Spionagering, wie der funktioniert, los wird. Und der stirbt am Ende dieses Films einen wirklich theatralischen Tod. Und ich fand, das war eine großartige Rolle. Und die hätte ich vielleicht gerne gespielt.
Warum war diese Begegnung mit Rühmann damals eher nicht so nett für dich?
Ich hatte eine komplizierte Beziehung zu meinem Vater. Und ich glaube, als ich Rühmann in, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 10, 9, 10 oder so, es gab eine Aktion in Hamburg vom Hamburger Abendblatt. Da wurden die Leser des Hamburger Abendblattes eingeladen, Heinz Rühmann kennenzulernen. Man sollte da hinschreiben und sagen, ja, also bla bla bla, wir würden gerne den Herrn Rühmann kennenlernen. Und dann gab es so einen Empfang im Atlantic Hotel, ein großes Hotel in Hamburg. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich es hinbekommen habe, aber ich muss dem Abendblatt eine Postkarte geschrieben haben und zwar so mit Kinderschrift. Hallo, ich bin der Jens, ich sag jetzt mal 10 und ich würde so gern den Heinz Rühmann kennenlernen. Und am Tag dieser Begegnung mit den Lesern des Abendblattes und Heinz Rühmann bekam meine Mutter mittags einen Anruf vom Hamburger Abendblatt. Ich kam gerade aus der Schule und das Abendblatt sagte, setzen Sie Ihren Sohn ins Taxi, wir haben noch seine Postkarte erhalten, er kann jetzt kommen. Und ich weiß, dass meine Mutter unglaublich aufgeregt war, weil sie meinte, ich hätte nichts Gutes anzuziehen. Man muss jetzt, das Kind muss irgendwie gut aussehen. Und wir sind ganz schnell noch zu Karstadt gelaufen, haben mir einen Polunder gekauft. Ich wurde ins Taxi gesetzt und ich lernte Heinz Rühmann kennen. Wobei, lernte kennen ist eben ein großer Begriff. Man saß in einem Raum, Heinz Rühmann saß vorne, wurde von den Erwachsenen gefragt zu einigen Filmen. Und ich war insofern verliebt in ihn, weil ich ihn eben in so Filmen gesehen hatte aus den 50er Jahren, wo er immer so wahnsinnig lieb war und nett mit seinen Kindern, Filmkindern. Und am Ende dieses Gesprächs wurde ich als Kind mit ihm vorne auf dieses Sofa platziert und es wurden Fotos gemacht, natürlich für die Presse. Aber er war extrem zurückhaltend und nicht, also ich meine, ich war ein schüchternes kleines Kind und er war nicht jemand, der sich dann zu mir gewandt hat und gesagt hat, wie heißt du oder irgend sowas. Also das hat mich enttäuscht. Er empfand eher eine Mauer um ihn herum.
Vielleicht war er auch schüchtern.
Ich glaube, er war sehr schüchtern. Er war sehr schüchtern und er war sehr seriös.
Von daher ist es ganz gut, wenn man einige seiner Heldinnen nicht trifft, es sei denn, es ist Shirley MacLaine.
Ja, Shirley MacLaine war toll. Also ich war verliebt in Shirley MacLaine. Und sie gab ein Konzert in Hamburg und ich lud meine Mutter ein von meinen ersten Gagen beim Norddeutschen Rundfunk.
Da warst du auch noch so 12, 13?
Da war ich 12, 13. Da war ich 12. Das weiß ich, weil ich habe das Plakat noch von dieser Show. Und die war im März 1976 und da war ich noch 12. Und ich lud meine Mutter ein. Und ich schrieb aber mit der Absicht, Shirley MacLaine am Ende dieses Konzerts einen Brief zu überreichen, einen Brief mit dem Langenscheid Englischlexikon neben mir, einen also wirklich mühsam englisch formulierten Brief, wie sehr ich sie bewunderte. Ich hatte drei Filme mit ihr gesehen, Sweet Charity, Das Apartment und ein Film, den ich sehr liebe, den keiner kennt, der heißt Hausfreunde sind auch Menschen. Das habe ich ihr alles geschrieben. Süß. Und ich hatte dazu eine kleine graue Wollmaus gekauft. Ich weiß nicht warum, aber die wollte ich ihr auch überreichen. Und am Ende dieses Konzertes, was wirklich spektakulär war, spektakuläres Konzert, ging ich nach vorne, klopfenden Herzens, und Shirley MacLaine wirbelte auf der Bühne herum und sah mich dann und kam an die Rampe und fragte mich, what's your name? Und ich sagte, Jens. Sie sagte, what? Jens. Oh, what a beautiful name. Und sie nahm den Brief entgegen und diese Maus und wirbelte weiter. Und ich ging also wie auf Wolken zurück zu meiner Mutter, zu dem Platz. Am nächsten Morgen, und das ist eben dieses Wunderbare an der Geschichte, klingelte, bevor ich zur Schule ging, also kurz vor 8 irgendwie, ist an unserer Tür und ein Kurier übergab mir einen Brief, ein Kuvert mit den Initialen SMCL. Also mit einem wunderbaren Briefpapier, was es damals also ich gar nicht gab, hatte ich das Gefühl, also habe ich so ein Briefpapier hatte ich noch nie gesehen. Also so eine Briefkarte und ich machte sie auf und da stand dann, Dear Jens, your mouse will be with me forever and you are such a darling to think of me, Shirley MacLaine.
Oh.
Und ich denke so häufig, wie großartig, also was für eine Leistung, nach so einer, ich meine, die war auf Europa-Tournee, die war nicht nur bei einer Vorstellung in Hamburg, die hatte nach ihrer Show einen riesen Empfang, dass die sich noch in der Nacht hinsetzt und mir so eine Karte geschrieben hat. Das hat mir so viel bedeutet und bedeutet mir nach wie vor sehr viel. Und dass sie sich die Zeit genommen hat, das finde ich eine ganz große Leistung.
Absolut. Und die Karte hast du bestimmt auch noch.
Natürlich. Die ist in einem Tresor. Naja, nicht ganz, aber nein, das ist eine Reliquie. Das ist ein Heiligtum.
Schön.
Aber sie war vor allen Dingen, oder ist sie, dreht ja immer noch, das ist ja das Erstaunliche. Shirley MacLaine würde ich gerne kennenlernen. Also
sie lebt auch noch.
Sie lebt noch und sie dreht noch Filme. Sie ist jetzt Anfang 90. Ich bekomme ihren Newsletter und ich bin immer kurz davor, ihr diese Passage aus meinem Buch zu schicken. Also ich würde sie ins Englische übersetzen, ob sie sich, was ich nicht glaube, aber vielleicht erinnert sie sich an den kleinen Jungen, der da an ihrer Bühne stand. Sie ist ja eine sehr, ich sage, wachsame Person, die auch in ihren Büchern viel über ihre Reisen geschrieben hat. Wer weiß, auf jeden Fall würde es mir wahrscheinlich gut tun, ihr nochmal jetzt nach so vielen Jahren zu sagen, was das mir bedeutet hat.
Also Zeit, ihr mal wieder einen Brief zu schreiben.
Ja.
Wie weit gehst du oder bist du auch bereit, als Hitchcock-Fan zu gehen? Wie viel findet man zu Hause von ihm bei dir?
Viel. Ich habe unendlich viele Fotos, Plakate, nicht nur von Hitchcock-Filmen, aber grundsätzlich aus dieser Ära und unglaublich viele Filmbücher. Ich versuche dann immer auch wieder was auszusortieren oder zu verschenken, weil es teilweise Überhand nimmt. Aber ich bin ein Fan von gedruckten Büchern, also es wäre für mich kein Spaß, mir irgendwelche Bücher jetzt runterzuladen. Von einigen Büchern, also gerade die Bücher, die ich gekauft habe oder bekommen habe, in einer Zeit, als es noch relativ schwer war, Filmbücher überhaupt zu bekommen, die sind für mich wirkliche Schätze, weil ich die so oft in der Hand hatte und wirklich jede Seite kenne. Und die sind mit die besten Freunde meines Lebens. Das klingt jetzt furchtbar traurig. Nein, aber das ist nicht so. Aber sie sind wirklich, die würde ich sehr missen, wenn ich sie nicht mehr in meinem Bücherregal hätte.
Ich kann das verstehen, dass einem Dinge so viel bedeuten und man sich gar nicht trennen muss oder so. Das ist einfach schön ist, zu wissen, dass sie da sind.
Ja.
Deswegen so viele Wohnungen oder sind die Wohnungen alle voll?
Die sind nicht alle voll. Die Hamburger Wohnung ist relativ voll. Die anderen versuche ich wirklich sehr leer zu halten.
Du hast aber auch Drehorte besucht von seinen Filmen, teilweise auch mit deiner Mutter, die ein bisschen die Leidenschaft fürs Kino mit dir geteilt hat. Wo wart ihr da überall gewesen?
Meine Mutter hat mich damals, ich habe in New York unter anderem Schauspiel studiert, da hat sie mich in den Ferien besucht und da sind wir, natürlich habe ich sie überall hingeführt in New York, wo Hitchcock gedreht hat, unter anderem ins Plaza Hotel, wo Cary Grant gekidnappt wird in Der unsichtbare Dritte. Wir sind in den 7. Stock des Plaza Hotels gefahren, haben den Bellboy bestochen, dass er uns dahin bringt und ich bin mit ihr vor die Zimmertür, ich glaube es ist 709, jedenfalls war es im 7. Stock gegangen, in der Cary Grant gewohnt haben soll. Wir haben nicht geklopft, aber ich stand also wie vor Aladins Höhle, was meine Mutter erstaunt hat und diesen Fahrstuhl führenden jungen Mann noch mehr. Dann haben wir San Francisco besucht, weil Vertigo da natürlich spielt und sind in die Galerie gegangen, in der Kim Novak immer vor diesem Bild sitzt. Dieses Bild gab es aber nicht. Da wurde ich dann aufgeklärt, dass das nur für den Film aufgehängt wurde. Wir waren an der Brücke, an diesem Point, wo sie ins Wasser springt. Ja, und später mit einem New Yorker Freund bin ich auch an die Drehorte gefahren von The Birds, also nach Bodega Bay.
Die Vögel.
Die Vögel und auch an den Ort, wo Im Schatten des Zweifels spielt, Santa Rosa. Ich habe versucht, alles nachzuempfinden, was ich im Film gesehen hatte. Später auch, als ich in England gewohnt habe, in London natürlich, war ich ja auch nicht so weit weg von Hitchcocks Drehorten und vor allen Dingen von seinem Beginn als Londoner war ich ganz in der Nähe von dem Ort, an dem er geboren wurde.
Also man hört's, ein richtiger Fan, aber wie war es für dich dann an den Orten
toll
zu sein?
Toll, großartig, ja. Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin ein bisschen diesem Zelluloidstreifen näher gekommen und außerdem andererseits wird plastischer, es ist nicht mehr so Illusion, es ist tatsächlich, ach hier, das ist diese Mission Dolores, das ist der Turm, der benutzt wurde, also der gezeigt wird in dem Film, von dem sich Kim Novak in Vertigo stürzt, also dass man wirklich die Sachen anfassen kann, dass sie haptisch werden, das fand ich unglaublich spannend und auch inspirierend.
Du stehst selbst schon dein, ja, kann man sagen, fast ganzes Leben vom Mikro, auch auf Bühnen. Du bist angeblich mit 11 Jahren zu einem Vorsprechen beim Schulfunk vom NDR damals gegangen und seitdem verdienst du dein Geld mit deiner Stimme. Sind deine Eltern damals mit dir dorthin gegangen, oder?
Nein. Nein, meine Eltern haben davon erst ein paar Tage später erfahren, als ich schon, wenn man so will, engagiert war. Wir bekamen in der Schule den Hinweis, dass man beim NDR vorsprechen könne Und dann sind wir da, bin ich da mit einem Klassenkameraden nachmittags hingegangen. Mir wurde ein Aufsatz in die Hand gedrückt, den habe ich gelesen, mit starkem Hamburger Dialekt, würde ich mal behaupten. Aber ich wurde trotzdem genommen. Und ich weiß nicht, wie das damals geregelt wurde. Man hat diesen Aufsatz, den ich vorgelesen habe, dann schon ein paar Tage später gesendet. Und ich wusste, die sagten, am Sonntag um 14 Uhr musst du das Radio anstellen, dann hörst du dich. Und das habe ich dann gemacht, während wir da beim Mittagessen saßen. Und meine Mutter, das werde ich nicht vergessen, diese Reaktion, die war vollkommen irritiert, weil das war wie eine Parallelität. Sie sah mich vor sich sitzen, die Gabel in der Hand und hörte meine Stimme gleichzeitig aus dem Radio. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war da und die nehmen mich. Und meine Eltern haben gesagt, ja, wenn deine Schule nicht darunter leidet, dann mach das. Und weder meine Mutter noch mein Vater waren jemals in einem Studio oder hinter der Bühne. Ich glaube, meine Mutter habe ich später mal irgendwann in die Garderobe gelockt, aber meine Eltern waren da sehr, ich glaube, scheu. Das war eine fremde Welt.
Aber irgendwie hatten sie offenbar auch Vertrauen zu dir oder waren auch auf eine gewisse Weise cool, auch wenn sie dich einfach ins Taxi gesetzt haben, um alleine um zu Heinz Rühmann zu fahren.
Ja, ich glaube, die...
Das war eine andere Zeit auch.
Es war eine andere Zeit. Ich glaube, man war weniger unter Kontrolle, aber es war auch... Ja, ich glaube, wenn ich jetzt wahnsinnige Schulprobleme gehabt hätte, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, ein paar Hörspiele weniger. Weil man muss sich das so vorstellen, dass nachdem ich engagiert wurde, nachdem ich eines der Kinder in dem Hörspielpool vom NDR war, habe ich wirklich fast die ganze Woche nach der Schule beim NDR verbracht. Damals gab es eben überhaupt noch den Schulfunk. Es wurde unglaublich viel produziert. Ich war wahrscheinlich ein relativ diszipliniertes Kind. Und ich war nachmittags vor dem Mikrofon.
Aber du hast schon gesagt, du warst auch ein schüchternes, ängstliches Kind. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, das passt bei ganz vielen Schauspielern zusammen. Dass die Schüchternheit im Privaten eine Erlösung braucht im Beruf. Und darum, ich fand es wunderbar, mich in Rollen hineinzudenken, in Situationen. Ich konnte ja alles vor dem Mikrofon machen und dann auch später vor der Bühne, was ich mich privat nicht getraut habe.
Also ist auch bis heute ein Stück weit so, dass du schüchtern bist?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Was waren aber so die ersten Rollen, die du da übernommen hast?
Eine der ersten Rollen war der kleine Bruder in Die Brüder Löwenherz. Daran erinnere ich mich, weil, was mich sehr verblüfft hat, es wurde an den Feiertagen aufgenommen, wegen der Schule. Und ich bin an Himmelfahrt zum NDR gegangen und nahm dann diese Gespräche auf mit dem, ich weiß leider nicht mehr, wie der andere Junge hieß, der den älteren Bruder spielte, aber das waren halt schon richtige kleine Kammerspiele, die man dann aufgenommen hat. Das ist ja ein sehr anspruchsvolles Buch von der Lindgren. Ich habe das später als Hörbuch einlesen dürfen, was ich großartig fand, weil sich für mich so ein Kreis geschlossen hat. Aber das war eine der ersten Rollen überhaupt.
Woher konntest du das? Konntest du schon immer gut lesen oder hattest du so den Drang, ja, zu Schauspielern Texte vorzutragen?
Ja, auf jeden Fall hatte ich den Drang. Also ich glaube, ich hatte eine sehr rege Fantasie. Ich habe auch, sobald ich schreiben konnte, kleine Theaterstücke geschrieben. Und ich weiß, dass ich wohl ziemlich gut früh lesen konnte. Das behauptet meine Klassenlehrerin von damals, mit der ich immer noch eng befreundet bin. Die kennt mich quasi, ja, vielleicht sogar, also außer meinen Schwestern kennt die mich am längsten, seit ich 6,5 bin. Und ich war in vielen naturwissenschaftlichen Fächern nicht besonders gut. Und ich war auch im Handwerken, was wir damals auch hatten, nicht gut. Und darum durfte ich während dieser Fächer vorlesen. Und ja, insofern denke ich mal, das konnte ich vielleicht ein bisschen besser als andere. Das kann ich nicht mehr so richtig habe ich nicht mehr in Erinnerung. Für mich war halt dieses Mikrofon ein ganz wichtiges Instrument plötzlich vor meinem Gesicht. Und ich hatte das Gefühl, dieses Mikrofon hört mir zu. Und ich finde heute noch, dass das eine sehr spannende Sache ist, überhaupt die Gelegenheit zu haben, mit einem Text sich vor das Mikrofon zu setzen. Weil erstens wird es festgehalten, dass die Verantwortung sehr groß. Ich habe unglaublich viel Respekt vor dieser Arbeit und je älter ich werde, umso mehr. Wenn ich Hörbücher einlese, dann bin ich nicht jemand, der sich da hinsetzt und denkt, ich kann das alles. Ich habe immer das Gefühl, ich fange auch irgendwie wieder bei Null an.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Lernst du die Texte auswendig oder liest du die dann in dem Moment ab?
Ja, bei den Hörbüchern lese ich auf jeden Fall ab, aber die Manuskripte sehen aus wie Partituren. Ich habe sehr viele Farben. Ich habe für bestimmte, ich sag mal, Emotionen bestimmte Farben, sodass ich, wenn ich ein Blatt vor mir sehe, eigentlich schon optisch mich orientieren kann, ein bisschen wie die Stimmung sein wird.
Zum Beispiel? Also was für eine Emotion bekommt
welche Wut Farbe? Ist rot. Also da bin ich sehr konventionell. Und ich habe aber auch ich male kleine Vögel. Und das bedeutet, das wird eine lyrischere Passage werden. Ja, es wäre vielleicht mal interessant, so ein Manuskript von mir zu sehen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, da bin ich viel sorgfältiger, als ich es früher war.
Und das klingt dann, wenn da ein Vögelchen am Rand des Manuskriptes ist?
Ich fange nicht an zu zwitschern. Nein, aber es klingt halt, ich werde dann weicher. Ich weiß, okay, das ist, oder nehme das Tempo raus. Das kommt jetzt auf den Roman an, den ich lese, aber das sind kleine Hinweise für meinen Kopf, für mein Herz, die mich da schützen.
Mit der Erfahrung vom Mikrofon, die du da früh schon machen durftest beim Schulfunk vom NDR, standest du dann auch schon bald an den Hamburger Kammerspielen als Schauspieler auf der Bühne. Und da wurde dann dein Wunsch so richtig geweckt, Schauspieler zu werden. Was hat dich als Kind am Theater begeistert?
Das ist ja lustig, weil man, ich denke heute, da war ich auch 12. Das war in demselben Jahr, als ich Shirley MacLaine den Brief überreicht habe. Als Kind, ich war einerseits ehrgeizig und wollte unbedingt diese ganzen Sachen machen, aber trotzdem, ich kann mich an den Prozess von Textlernen und solchen Sachen nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, als Kind schaust du dir einen Text an und hast ihn relativ schnell einfach abrufbereit. Und ich erinnere mich auch nicht, ob ich besonders viel Lampenfieber hatte. Ich fand die Atmosphäre in dem Theater unglaublich spannend für mich.
Der Geruch oder was?
Der Geruch, alles, ja. Ich erinnere mich an das Parfum von der Schauspielerin Andrea Dahmen, die meine Mutter gespielt hat. Und ich erinnere mich auch an die große Irritation, als die Kostümproben kamen, dass die Frauen anders aussahen, weil sie plötzlich irre geschminkt waren mit falschen Wimpern und so. Das hat mich sehr irritiert. Und ich fand es nicht einfach, das war ein Stück von Graham Greene, es hieß Der verbindliche Liebhaber und ich war der Sohn des Ehepaars, also der Hauptrollen und musste immer wieder mal auf die Bühne und irgendwelche relativ witzigen Dinge von mir geben. Und für mich war diese Zeit so, als hätte ich eine zweite Familie bekommen. Ich habe die alle geliebt. Und als diese 6 Wochen, das wurde ensuite gespielt, vorbei waren und es darum ging, sich zu verabschieden, da habe ich wirklich gelitten, weil ich es nicht richtig begreifen konnte, warum diese Intensität, die man irgendwie miteinander hat oder die Intimität, also dieses Familiäre, plötzlich vorbei war. Ich hatte dann noch ein bisschen länger den Kontakt zu der Frau, die meine Mutter gespielt hat, aber natürlich, und das habe ich später lernen müssen, und ist es so, dass diese enge Zusammenarbeit, auch die emotionale Zusammenarbeit nicht bedeutet, dass man deswegen 365 Tage im Jahr miteinander zusammen ist.
Aber wie war das für dich? Weil das war ja dann doch ja viel Zeit und auch Arbeit,
ja.
Nach der Schule, an Feiertagen.
Es wurde, ich glaube, es wurden 2 Kinder besetzt. Ich durfte die Premiere spielen, das weiß ich noch. Und dann wegen des Arbeitsschutzgesetzes durfte ich mich abwechseln mit einem anderen Jungen. Ich glaube, das habe ich alles so spielerisch nebenher gemacht. Das war nicht, ich erinnere das nicht als einen Stress, sondern eher als ein großes Geschenk. Das wollte ich unbedingt. Das wollte ich. Es hat mich niemand dahin hingeschubst oder hat gesagt, das solltest du machen. Das war wirklich mein eigenes Feuer, was mich da in diese Situation gebracht hat. Und das denke ich manchmal, ich meine, das klingt ein bisschen trivial, ein bisschen kitschig, aber manchmal denke ich, viele Dinge in meinem Leben, vielen bin ich begegnet und viele Situationen habe ich erlebt, weil ich sie mir so sehr gewünscht habe. Darum muss man sehr aufpassen, was man sich wünscht. Manchmal ist die Situation zwar die, die man haben wollte, aber dann ist sie nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat. Siehe Heinz Rühmann.
Seit über 45, fast 50 Jahren leist du Peter Shaw, dem zweiten Detektiv in der Hörspielreihe, die drei Fragezeichen, deine Stimme. Wie war es für dich als Alfred Hitchcock-Fan, da mitmachen zu dürfen? Er ist ja so ein bisschen wie der Schirmherr der Hörspielreihe und gibt den Jungs, den drei Detektiven, auch immer Aufträge.
Ja, damals am Anfang war es so. Inzwischen taucht er leider nicht mehr auf. Aber ja, das war großartig, weil ich das Gefühl hatte, ich kannte die Bücher vorher, die drei Fragezeichen Bücher. Da hatte ich schon ein paar gelesen und dann kam die Anfrage. Ich hatte für Heike Dine Körting schon andere Hörspiele aufgenommen, aber dann gab es plötzlich diese Serie. Keiner ahnte damals, dass die so erfolgreich werden würde und dass wir endlos viele Folgen aufnehmen würden. Aber das fand ich großartig, weil das war natürlich thematisch etwas, was mich interessiert hat, wofür ich gebrannt habe. Und dass ich da Hitchcock, wenn man so will, ein bisschen näher rücken durfte, das fand ich toll.
Das glaube ich. Gab es da ein Casting oder wie bist du gerade an die Rolle gekommen?
Nein, ich glaube, Castings gab es damals überhaupt nicht. Wie gesagt, Frau Körting kannte mich schon von anderen Hörspielen und die hat einfach aus dem Pool von den Kindern, die sie kannte, die drei zusammengesetzt, die sie für am passendsten fand. Wir wurden dann nochmal umbesetzt. Ich sollte eigentlich Bob Andrews sprechen und Andreas sollte Peter sein und das hat sie dann, ich glaube, so nach einem halben Tag hat sie gesagt, nee, mach das mal andersrum.
Warum, was glaubst du?
Andreas behauptet immer, er hätte sich so oft verlesen. Das behaupte ich nicht und ich glaube es auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat Frau Körting einen guten Instinkt gehabt, dass sie gespürt hat, dass dieses Nervöse, was Peter hat und auch das Ängstliche, dass das besser zu mir passt als zu Andreas.
1978 habt ihr angefangen mit den Aufnahmen. Die erste Folge, der Superpapagei, ist dann 1979 erschienen. Was magst du bis heute an der Figur von Peter?
Ich finde, Peter hat so viele verschiedene Seiten. Also jetzt natürlich im Drei-Fragezeichen-Kosmos, der ja nicht wirklich sich verändert.
Aber das Schöne ist auch für viele. Ne?
Das ist das Schöne, das ist so die feste Burg. Mhm. Aber ich mag an Peter, dass er dann doch nicht so ganz so berechenbar ist, wie vielleicht zum Beispiel Justus. Peter kann irre wütend werden, der kann irre emotional werden, der ist sehr, sehr, sehr ängstlich, aber teilweise auch sehr, sehr mutig. Und das ist natürlich für mich als Schauspieler dann dankbar, weil er vielleicht der emotionalste von den dreien ist und dadurch auch so Ausschläge hat. Und das macht Spaß.
Angeblich bist du ähnlich ungeduldig wie er auch.
Ja, ich bin nicht sehr geduldig, das stimmt. Woher weißt du das? Wer hat das behauptet?
Hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt.
Achso, okay, ich habe es selber zugegeben. Ja, ich bin nicht sehr geduldig.
Man merkt das hier nicht an. Nee.
Nein. Das kommt auch drauf an. Ich bin ungeduldig, wenn ich das Gefühl habe, also in Arbeitssituationen, dass also sich nicht an Verabredungen gehalten wird. Zum Beispiel finde ich es ganz blöd, wenn man sagt, man fängt um 13 Uhr an und die Leute fangen so an, um 13.15 Uhr aufzutauchen. Ich habe letztes Jahr für die Staatsoper in Stuttgart, da war ich der Erzähler bei einem Orchesterwerk und das fand ich großartig, weil Orchester ja so unglaublich präzise funktionieren. Die Probe wurde angesetzt um 10, um 10 Uhr hörtest du den ersten Streicher und es wurde gesagt, die Probe geht bis 12.30 Uhr und um 12.30 Uhr wurde der Bogen aus der Hand gelegt und das fand ich irgendwie gut, weil also ich immer versuche, die Vorbereitung sozusagen, den Anlauf vorher schon zu nehmen und nicht erst, wenn ich ankomme.
Nervt es auch, wenn jemand, oder wirst du ungeduldig, wenn jemand seinen Text nicht kann oder so?
Nur wenn ich merke, das ist aus Faulheit. Aber ich mache ja auch immer mal wieder Synchronregie. Ich bin, glaube ich, einer der geduldigsten Regisseure aller Zeiten. Wenn ich merke, dass jemand kämpft oder wenn jemand um einen Ausdruck ringt oder wenn jemand versucht, wahrhaftig zu sein, ich bin eher ungeduldig, wenn ich das Gefühl habe, es wird abgeliefert. Das kommt immer darauf an, aus welchem Grund oder was darunter liegt. Insofern würde ich sagen, das ist ganz unterschiedlich.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu den drei Fragezeichen, erinnerst du dich noch so an die ersten Aufnahmen und warum ihr auch von Anfang an offenbar gleich gut miteinander funktioniert habt?
Naja, ich erinnere mich daran, dass wir sehr unterschiedlich waren und dass Andreas und Oliver kamen aus Berlin und ich war der eher zurückhaltende Hamburger, wie gesagt, schüchtern.
Du warst aber der Älteste, ne?
Ich war der Älteste, ja, das stimmt, ich war der Älteste und bin es immer noch. Ja, das war, ich glaube, die Annäherung von uns dreien, die fand erst viel später statt. Wir waren sehr unterschiedlich und Ich glaube, der Wunsch ist von vielen, dass wir von vornherein ein dickes Freundestrio waren. Wir waren eher, ich glaube, ein bisschen beobachtend.
Konkurrenten auch in so einer Situation? Oder? Ich meine, ihr hattet alle schon viel Erfahrung damals als Sprecher, ne?
Ja, aber wir waren so, und ich glaube, das ist unter anderem eines der Erfolgsrezepte dieser Serie, wobei ich wirklich denke, dass, ich glaube, Oliver war der Professionellste, der konnte wirklich seitenlang Texte lesen, ohne dass er sich verplapperte. Aber ich denke, dass es nicht an uns lag, dass diese Serie so erfolgreich war, sondern an der ganzen Vermarktung, das Cover, die Geschichten, die Regie, die Mischung, überhaupt, dass die drei in Amerika sozusagen stattfinden.
Kalifornien, ja.
In Kalifornien, in diesem Hollywood-nahen, nicht wirklich existierenden, fiktiven Rocky Beach. Das war natürlich damals, das muss man auch sagen, etwas sehr Ungewöhnliches. Es gab so eher so Honey und Nanny oder Märchenschallplatten, vielleicht auch Tom Sawyer, aber nicht diese Art von Serie. Da waren wir einfach in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Und ich glaube, dass wir, und das ist eben wichtig für Hörspiel, aber schon damals so unterschiedlich waren in unseren Stimmen, dass man sofort sagen konnte, okay, das ist Bob, das ist Justus und das ist Peter. Und darum waren wir nicht wirklich Konkurrenten, weil jeder hatte seinen Platz.
Wie wird bis heute aus dir Peter? Oder hast du denn mittlerweile so drauf, dass du da gar nicht mehr viel bist?
Nee, darüber denken wir nicht nach. Also wenn wir drei vor dem Mikrofon sitzen, dann, das liegt natürlich auch an den Texten, die wir haben, dann sind wir so. Dann sind wir Peter, Justus und Bob. Viele behaupten ja, ihr klingt immer noch so wie 1979. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man die ersten Folgen hört, dann klangen wir sehr viel anders. Und ich glaube, selbst wenn einige behaupten, die älteren Geschichten sind vielleicht die schöneren, würde ich sagen, spielen tun wir heute besser.
Also brauchst du gar nicht so viel, dann dich zu verwandeln?
Nein. Nein, nein, das ist eigentlich für mich wie eine schauspielerische Aufgabe, wie jede andere, weil ich versuche, die Situation zu spielen.
Bis heute nehmt ihr die Folgen für die drei Fragezeichen auch in der Stadtvilla von Heike Dine Körting in Hamburg auf. Was ist über all die Jahre dabei gleich geblieben oder hat sich verändert, außer dass ihr jetzt heute vielleicht mehr spielt?
Es hat sich sehr, sehr wenig verändert. Es hat sich erstaunlich wenig verändert und das ist auch das Wunderbare. Also das Einzige, was sich verändert hat vielleicht, ist, dass sie nicht mehr alles auf Band aufnimmt, sondern auch digital. Und sonst sitzen wir nach wie vor an einem runden Tisch. Das Studio ist sehr klein. Frau Körting ist, obwohl sie jetzt über 80 ist, ein Energiebündel. Die Stimmung ist unglaublich familiär. Es gibt immer Schnittchen. Es gibt immer was zu trinken. Sie hat auf dem Tisch, an dem wir sitzen, die Requisiten vorbereitet, die wir brauchen. Also die sind natürlich Übersetzungen des Geräusches. Also
zum
dann,
Beispiel?
Ich überlege gerade, was zum Beispiel, also na gut, das Dietrich-Set zum Beispiel von Peter, das ist dann irgendwie so ein abgegriffener Schlüssel, so ein Schlüsselbund in so einer kleinen Ledertasche, was ich rausziehe. Oder die Polstersessel oder die Sitze in, ich glaube, Bobs Käfer, ich weiß immer nicht, ist es seiner oder meiner? Egal. Das wissen die drei Fragezeichen-Fans besser. Die stellen wir quasi da, also akustisch, weil Frau Körting hat alte Regenjacken und die stopfen wir uns dann einfach in den Rücken und bewegen uns ein bisschen vom Mikrofon und dann hört es sich an, als wären wir in dem VW. Und das hat sich seit 1978 nicht verändert. Ja, insofern, die Villa hat sich verändert, weil wir die ersten Jahre in einer anderen Villa aufgenommen haben und dann ist sie umgezogen. Aber das Studio ist, obwohl es in einem anderen Haus ist, genau das Gleiche.
Also so ein bisschen klingt es wie nach Hause kommen nach all den Jahren, oder?
Ja, es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den anderen Arbeiten, mit den anderen Hörspielen, die ich mache, mit den anderen Projekten, die ich verfolge. Es ist halt ein Teil meiner Biografie.
Auch so ein bisschen, ja, wie eine kleine Zeitreise?
Ja, und ich würde sagen, auch das Verhältnis zu Frau Körting ist über die Jahre inniger geworden, immer inniger. Und es gibt ja Irritation darüber, dass ich und auch Oliver noch Frau Körting sagen und nicht Heike Dine. Für mich ist das der größte Ausdruck von Zuneigung, weil Frau Körting ist Frau Körting. Natürlich ist sie für mich innerlich eine Heike Dine. Das ist ja auch ein Name, der viel aussagt. Ich kenne sonst keine Heike Diene und der Name passt zu ihr, weil ich niemanden kenne, der so ist wie Frau Körting. Ich würde aber überhaupt nicht zu ihr Heike Diene sagen wollen, weil Frau Körting ist meine Art von Liebeserklärung an diese Frau.
Wann standet ihr zuletzt gemeinsam im Studio für die drei Fragezeichen?
Letzte Woche.
Ach, letzte Woche noch,
ganz frisch. Ja, letzte Woche, ganz frisch, ja.
Also das heißt, man darf sich auf neue Fälle der drei freuen.
Auf jeden Fall.
Inzwischen gibt es ja auch fast 240 Folgen der drei Fragezeichen. Die drei sind ja auch, wie du schon sagst, nicht mehr aus eurem, auch aus deinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ist das mehr Segen oder manchmal auch Fluch?
Das ist manchmal das und manchmal das. Aber ich muss sagen, die drei Fragezeichen haben mir sehr, sehr viele Türen geöffnet. Was ich grundsätzlich nicht mag, also das hat weniger mit den drei Fragezeichen zu tun, sondern grundsätzlich mit so diesem Mechanismus, ich mag es nicht, in Schubladen gepackt zu werden. Und wenn du nur als Peter Shaw wahrgenommen wirst, dann ist das einfach sehr reduzierend. Und das finde ich schade. Das ist aber, das liegt in der Natur der Sache, dass natürlich Produkte oder Projekte oder Produktionen, die weniger erfolgreich sind oder die kleiner sind, sage ich mal, dass sie weniger Aufmerksamkeit bekommen. Das, was sich am meisten verkauft, ist das, was am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist manchmal sehr schade, weil ich in vielen Sachen dabei war und dabei bin, die so viel Herzblut verlangen und ein Satz und Idealismus, das ist aber nicht für die Medien dann nicht ganz so interessant. Mhm.
Haben die drei Fragezeichen dann manchmal geholfen, trotzdem den Blick ja, auch auf solche Dinge zu
lenken? Absolut. Und darum bin ich dafür sehr dankbar. Dass ich bestimmte Sachen machen kann, hat auch natürlich unter anderem was damit zu tun, dass ich als Peter Shaw populär wurde.
Inzwischen habt ihr über 50 Millionen Tonträger verkauft, Schallplatten, Kassetten, CDs, mittlerweile auch Streams, habt viele Gold- und Platin-Schallplatten dafür erhalten. Und was ihr bis heute mit euren drei Fragezeichen macht, über ganz unterschiedliche Generationen, für ihn eine große Freude. Wie ist das für dich, das auch zu wissen, dass ihr so viel eine Freude damit
habt? Das rührt mich total, weil ich bin ja selber kein Drei-Fragezeichen-Konsument. Ich bin Teil des Produktes, wenn man so will. Und ich bin mit Leib und Seele Peter Shaw, wenn ich Peter Shaw spiele. Aber in meinem Privatleben spielen die drei Fragezeichen keine so große Rolle. Aber die Reaktionen von den drei Fragezeichen-Hörerinnen und Hörern, die sind so liebevoll und so verblüffend voller Zuneigung, dass mich das total rührt und dass mir dann manchmal erst klar wird, dass das so eine große Bedeutung hat. Ich habe zum Beispiel vor einer Gruppe von Menschen gelesen, die sehbehindert sind oder auch blind waren. Da habe ich nichts aus den drei Fragezeichen gelesen, sondern das Fenster zum Hof. Aber danach wurde mir klar, durch die Gespräche, durch die Begegnung, was Stimme auslöst und was offensichtlich auch meine Stimme dann bei einigen Menschen auslöst. Und das finde ich ein großes Geschenk, weil ich habe diese Stimme ja nicht mir erarbeitet oder erfunden. Also so wie ich spreche, spreche ich, weil ich so spreche. Das ist, ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, aber es ist offensichtlich etwas, was eine Reaktion auslöst bei Menschen. Und das ist ein Geschenk. Absolut.
Damals wart ihr, als ihr angefangen habt, nicht unbedingt Freunde. Wie ist es heute? Was verbindet euch heute? Auch ein bisschen über die vielen Jahre eine Freundschaft?
Ja, also und vor allen Dingen ist es eher wie eine Verwandtschaft, würde ich sagen. Wir haben ja wirklich einen unglaublich langen Weg miteinander verbracht. Also wir sind einen langen Weg miteinander gegangen. Das ist ja etwas, was man selbst unter Privaten, also unter Freunden im Privatleben, über diese Zeit selten hat. Fast 50 Jahre. Und insofern haben wir auf eine sehr, ich würde sagen, entspannte Art unsere Leben beobachten können. Was macht der Oliver? Was macht der Andreas? Was mache ich? Und wir sind großzügig miteinander. Jeder macht das, was ihn so umtreibt. Wir haben unterschiedliche Leben, aber wir sind uns sehr, sehr, sehr wohlgesonnen. Und es ist fast eher so, als wären wir Brüder.
Das ist ein schönes Kompliment.
Ja.
Neben Peter Shaw in den drei Fragezeichen ist deine Stimme auch in Serien wie Kings of Queens, 24 zu hören. Otto hast du mal Klaus Kinski synchronisiert vor vielen Jahren, aber auch sonst in über 1000 Hörspielen deine Stimme eben anderen geliehen oder mit deiner Stimme Texte gesprochen. Du hast uns schon ein bisschen erzählt, wie deine Manuskripte aussehen und wie du dich da auch vorbereitest. Aber wie sehr achtest du auch auf deine Stimme? Die ist ja quasi
mein Kapital.
Dein Kapital.
Nein, ich achte gar nicht auf die Stimme. Nein, nee, ich vertraue ihr. Ich vertraue ihr. Ich gehe immer davon aus, dass der Gedanke das Wichtigste ist. Also wenn ich mich vor ins Mikrofon setze, ich werde ja manchmal gefragt, was muss ich machen oder wie lerne ich das? Ich sage, das also Wichtige ist, also ich bin eh ein Fan von Ausbildung, also dass man vielleicht auf die Schauspielschule geht, dass man nicht irgendwie nur Sprecher ist, sondern irgendwie auch eine gewisse, ich würde fast sagen, eine gewisse, Schauspielschulen sind ja nicht angenehm. Und das zu durchstehen und auch gewisse Frustrationen zu ertragen, finde ich nicht unwichtig für den Beruf. Ich habe sehr viel Glück gehabt, aber das ist nicht alltäglich. Also insofern, jeder, der in diesen Beruf möchte, dem würde ich immer sagen, du musst dich darauf gefasst machen, dass dir nicht immer alles auf dem Silbertablett serviert wird.
Ist das der Grund, warum sie nicht so angenehm sind, Schauspielschulen, oder warum?
Das glaube ich nicht. Um uns auf Frustrationen im Beruf vorzubereiten. Ich glaube, dass gute Schauspielschulen auch natürlich nach echtem Ausdruck suchen. Also du sollst nicht irgendwas parat haben oder etwas nachplappern, papageienhaft, sondern du sollst dein Handwerk, ich bin das Instrument, was ich einsetzen muss. Und das gut zu kennen, richtig zu sprechen, also zum Beispiel den Hamburger Dialekt zu verlieren, ein Körperbewusstsein zu haben, und solche Sachen sind nicht unwichtig für die Bühne und auch nicht fürs Mikrofon, weil obwohl ich vorm Mikrofon still sitzen muss, habe ich das Gefühl, ich bin ganz körperlich im Einsatz.
Also du sitzt da, wenn du auch das spielst, diese Hörspiele, bist nicht so stark in Bewegung dann, oder?
Nein, ich bin kaum in Bewegung, weil ich das nicht darf, weil man keine Nebengeräusche hören soll. Kommt natürlich aufs Hörspiel an. Bei den drei Fragezeichen ist es etwas anders. Aber ich finde trotzdem, man hört, ob jemand nur mit dem Kopf funktioniert oder ob der ganze Körper denkt. Und darum sage ich immer, bevor du etwas sagst, musst du den Gedanken klar haben. Das ist auch für mich ein ganz großes Thema auf der Bühne. Wenn ich mit meinen Hitchcock-Abenden auf der Bühne stehe, mehr oder weniger 2 Stunden ja solo mit Musik, die aber nicht die ganze Zeit im Einsatz ist, dann bedeutet das, dass ich mit hoher Konzentration und einem großen Fokus dastehen muss. Sonst verliere ich die Leute, sonst ist es nicht spannend. Und das hat was damit zu tun, dass die Gedanken klar sein müssen im Kopf.
Auch wenn du deine Stimme nicht pflegst und dich offenbar auf sie verlässt, hast du auch keine Sorge, dass sie dich mal verlässt, oder?
Na, jetzt pflanzt du mir diese Sorge in den Kopf. Bisher hatte ich sie nicht. Also nein, da bin ich irgendwie fatalistisch. Ich weiß natürlich, was ich machen muss, wenn ich erkältet bin oder wenn ich merke, okay, jetzt irgendwas ist im Anmarsch. Dann gibt es schon Tricks, viel Honig, viel trinken, also das, was im Grunde in der Hausapotheke vorgeschlagen wird. Aber wenn man krank wird, wird man krank, und ich glaube, man darf da nicht hysterisch werden wie ein Tenor, sondern ja, die Stimme ist, hoffentlich begleitet sie mich so weiter, wie sie es bisher getan hat.
Ist sie eigentlich dann auch versichert, wenn sie dein Kapital ist?
Nein, aber ich glaube, irgendjemand hat das schon mal vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das gehen würde. Vielleicht.
Du hast schon deine Arbeit als Schauspieler auch angesprochen. Nach dem Abitur hast du deine Schauspielausbildung erst in Hamburg, dann in Wien, später in New York gemacht. Mhm. Neben Paris, Hamburg und Berlin lebst du auch ab und zu in New York, wo du auch eine Wohnung hast. Wann bist du in welcher Stadt?
Also in New York lebe ich nicht. Dazu muss ich sagen, ich habe New York wirklich sehr geliebt in den 80er Jahren, aber ich hatte keinen Cent auf der Naht und bin mehrere Male auf der Straße gelandet. Ich wurde evicted, wie es hieß, und habe mir damals geschworen, in diese Stadt komme ich wieder und besitze eine Wohnung, aus der ich nicht rausgeschmissen werde. Und wie es das Schicksal wollte, gab es ein paar Jahre später, zu meinem 30. Geburtstag, ich weiß genau, in einem Haus einer Freundin von mir wurde eine Lotterie gemacht mit Wohnungen. Mhm. Du konntest, typisch amerikanisch, du konntest sagen, okay, ich biete für die und die Wohnung den und den Betrag. Und das habe ich damals gemacht, obwohl ich das Geld gar nicht hatte. Aber ich wusste, ich könnte es mir zusammen leihen. Ich habe eine Wohnung gekauft für $50,000.
Wahnsinn.
Ja, also diese Wohnung ist, das muss ich sagen, so groß wie ein Handtuch. Aber immerhin. Es ist eine Wohnung, die mir gehört. Mhm. Und eigentlich hatte ich vor, zurück nach New York zu gehen damals, weil ich wirklich Sehnsucht nach New York hatte, als ich wieder in Deutschland war. Aber dann bekam ich ein Angebot im Theater und dann hat sich mein Leben komplett anders entwickelt. Und insofern habe ich in dieser Wohnung nie gelebt. Ich habe sie immer vermietet. Und jetzt bin ich ab und zu in New York, aber schon länger nicht mehr und muss dann für die Zeit mir über Airbnb eine Wohnung suchen oder ins Hotel gehen. Aber mit New York verbinden mich ganz viele besondere Erinnerungen und die Stadt war sehr wichtig für mein Leben.
Inwiefern?
Na, weil ich in New York wirklich gelernt habe, über die Runden zu kommen. Also ich war an der Schauspielschule, das war natürlich die Struktur, die ich hatte, aber New York war in den Mitte der 80er Jahren unglaublich teuer für uns Deutsche, weil der Dollar so hoch war. Ich bekam eine Halbwaisenrente, weil mein Vater schon nicht mehr lebte. Aber diese Halbwaisenrente, die schmolz, ich sage mal, nach 12 Tagen dahin. Und ich musste dann halt sehen, wie ich klarkam. Ich hatte dann mehrere kleine Jobs, habe alles gemacht, was man sich so vorstellen kann. Also naja, so Platzanweiser im Kino. Ich habe für die Daily News Dias retuschiert. Also ich habe viele Dinge auch gelernt. Und ich habe dann auch in New York Off-Broadway Theater gespielt. Ich habe mir aber nicht zugetraut, da zu bleiben. Mir wurde angeboten, am Ende dieser Schulzeit mir eine Green Card zu besorgen. Das hätte $1,000 gekostet. Die hatte ich nicht und ich war zu blöd, sage ich heute, mir das Geld zu leihen. Aber ich habe auch irgendwie, ich habe so viele unglaublich begabte Menschen kennengelernt in New York. In vielen Bereichen, nicht nur schauspielerisch, sondern auch Musiker, Jazzmusiker, dass ich dachte, so gut bin ich nicht. Also um da zu bestehen, musst du erstens viel Glück haben und zweitens vielleicht nochmal einen anderen stählernen, irgendwas Stählernes haben, was ich nicht wirklich habe.
Bedauerst du das manchmal, dass du das?
Ich bedauere oft, dass ich nicht mutig war und nicht mutig bin. Ich bin nicht ein sehr mutiger Mensch. Ich brauche sehr lange, bis ich ein Projekt oder irgendetwas umsetze, an das ich glaube. Weil ich eigentlich immer denke, das ist nicht gut genug. Das ist, finde ich, ein bisschen ein Gift, das in mir ist. Und das ist sehr schwer aus dem Körper zu bekommen. Andererseits ist es ein ganz gutes Korrektiv. Ich neige nicht zu Größenwahn oder zu, das ist überhaupt nicht mein Ding, glaube ich, hoffe ich. Aber ich bedauere, dass ich nicht mutiger bin, weil sonst würde ich mir vielleicht grundsätzlich ein paar mehr Sachen zutrauen oder nicht so lange überlegen, bevor ich es mache. Es braucht lange, bis ich in die Aktion gehe.
Aber du hast ja damals schon Geld verdient, auch mit den 3 Fragezeichen als Hörspielsprecher. Mhm. Und hat trotzdem nicht gereicht für ein Leben in New York?
Nein, die Gagen waren ja überschaubar. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wieso. Nein, weil der Dollar so hoch war. Es hat nicht gereicht. Ich habe später, als ich in London gelebt habe, habe ich Geld verdient durch das Schreiben von Synchronbüchern. Das war sehr praktisch, weil ich konnte in London sitzen. Ich konnte da Synchronbücher schreiben und das hat mir einen London-Aufenthalt ermöglicht.
Warum aber immer diese großen Städte? Magst du keine Natur?
Doch, ich liebe Natur. Aber ich, diese Städte haben natürlich alle unglaublich viel mit Filmen zu tun. Nicht nur, dass viele Filme dort gedreht wurden, dass sie also für die Filmgeschichte wichtig waren, sondern auch die Liebe zu Filmen ist in diesen Städten größer. Vor allen Dingen zu älteren Filmen. Das war ja für mich wichtig, weil ich ja ein Fossil bin, was meinen Geschmack angeht. Und das ist großartig gewesen in London, in New York, aber jetzt auch in Paris.
Geboren bist du aber in Dänemark. Wie kommt das, Jens?
Meine Eltern waren im Urlaub.
Also nicht geplant?
Nicht geplant. Also ich meine, ich war hoffentlich irgendwie geplant, aber die Geburt war nicht geplant.
Zu früh kamst du?
Zu früh. Ich kam sehr viel zu früh, ja.
Gibt es heute noch eine Verbindung zu Dänemark oder bist du da einfach nur geboren?
Ja, es gibt ich hatte sehr lange einen sehr, sehr guten Freund in Kopenhagen und ich finde, Dänemark ist ein ganz großartiges Land. Ich habe eine große, große Beziehung zu Hans Christian Andersen, Nationalheld in Dänemark. Während meiner New Yorker Zeit davon überzeugt, dass ich die Reinkarnation von Hans Christian Andersen war. Und Hans Christian Andersens Märchen waren auch diejenigen, die ich damals in der Schule vorlesen durfte. Insofern, ich habe, wenn ich nach Dänemark fahre, schon irgendwie ein Gefühl von nach Hause kommen ist jetzt übertrieben, aber von ich kenne dieses Land oder ich mag dieses Land besonders. Ich entspanne da, aber ich glaube, es geht vielen so, dass in dem Moment, wo sie die Grenze überschreiten, dass man sagt, ah, es geht auch ein bisschen entspannter.
Und wie kamst du auf die Idee, dass du die Reinkarnation von Hans Christian Andersen gewesen sein könntest?
Weil Andersen auch so viele Minderwertigkeitskomplexe hatte und ich glaube, die hatte ich. Das war einer der Gründe, auch warum ich unbedingt Schauspieler werden wollte.
Aber neben deinem Leben an ganz unterschiedlichen Orten machst du ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Du bist Schauspieler, die Hörspiele, die du machst, die Hörbücher, die du liest, das Synchronsprechen. Du bist Sänger, hast ein eigenes Album abgenommen. Ist dir die Abwechslung wichtig? Oder?
Naja, ich denke eher, bei mir ist die Abwechslung nicht der Impuls, um diese ganzen Dinge zu machen, sondern eher, ich habe das Gefühl, ich bin wie eine Split Personality, aber sehr viel gesplittet. Ich habe mehrere Jensens in mir und die wollen alle ausgedrückt werden. Und das ist manchmal so, das kann auch ein bisschen anstrengend sein, weil es gibt nur 365 Tage im Jahr, es gibt nur 24 Stunden am Tag und auch ich habe ja nicht unendlich viel Energie. Und auch vielleicht der Grund, dass ich eben eigentlich ein bisschen mutlos bin und so lange brauche, bis ich dann sage, okay, das mache ich jetzt. Das war zum Beispiel bei meinem Album Celluloid so. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich überhaupt ein Gesangsalbum veröffentliche. Aber den Wunsch, das zu machen, den hatte ich seit Jahrzehnten. Insofern glaube ich, dass zum Ende meines Lebens, ich hoffe, ich lebe noch sehr lange, habe ich das Gefühl, es drängelt sich. Und die Sachen, die ich machen möchte, die muss ich jetzt irgendwie dann auch mal machen, weil sonst macht man sie nicht mehr. Wie zum Beispiel auch das Buch schreiben. Das ist ja nicht etwas, was man in 2 Wochen macht, sondern das nimmt viel Zeit in Anspruch und auch viel Korrektur und nochmal sich ransetzen und so weiter und so fort. Das sind ja nicht Sachen, die mir jetzt grundsätzlich in den Schoß fallen, nur weil ich sie unbedingt machen möchte. Aber ich habe das Gefühl, es ist eher so, dass ich so ein großes Bedürfnis habe, verschiedene Dinge zu erzählen. Also auf verschiedene Arten.
Viel in dir steckt, was du gerne ausleben möchtest. Ja. Auf deiner Webseite steht auch ein schönes Zitat von dir. Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, Dinge zu tun, die man nach Meinung anderer Leute gar nicht fertig bringt. Mhm. Was war da bei den vielen Dingen dabei, die du gemacht hast, die du fertig gebracht hast, die andere für nicht möglich gehalten haben?
Ich glaube alles. Alles, würde ich sagen. Aber jetzt, wenn ich das Zitat höre, würde ich sagen, eigentlich müsste es heißen, ich selber, also es geht nicht darum, dass andere Leute es mir nicht zutrauen, sondern selber. Und man selber ist in der Beziehung vielleicht oft sein größter Feind. Und ja, auch großzügiger zu sein in der eigenen Leistung, zu sagen, vielleicht war das jetzt hier nicht ich habe nicht die 100-Punkt-Marke geschafft, aber ich bin, wie heißt es schön, ein Work in Progress. Ich bin auf dem Weg, ich versuche mein Bestes. Und vielleicht wird dann das nächste Mal das besser, als es jetzt geworden ist. Also da ein bisschen milder auch mit mir selber zu sein. Ich bin sehr streng mit mir.
Ist es besser geworden mit den Jahren?
Ja, ich hoffe, ein bisschen. Also, dass es mich halt nicht abhält von Aktionen, dass ich mich nicht ständig sabotiere und sage, nein, nein, Jens, du bist nicht gut genug, lass das mal, sondern dass ich es trotzdem mache.
Weil deine Schublade mit Ideen ist noch voll. Was liegt da noch alles drin?
Ich würde gerne ein zweites Buch schreiben. Das ist auch schon geplant, mehr oder weniger.
Auch über Film?
Ein Filmführer, in dem kein einziger Hitchcock-Film auftaucht. Aber was zum Thema hat, auch Filme, die in Vergessenheit geraten sind, in den Vordergrund zu holen. Dann würde ich gerne ein weiteres Gesangsalbum aufnehmen mit einem Jazz-Trio. Auch Filmsongs. Ja, und dann werde ich sicher auch wieder Theater spielen. Letztes Jahr habe ich 3-Groschen-Oper gespielt, Mr. Peachum, eine Rolle, die ich immer mal spielen wollte. Und ich denke, da kommt noch hoffentlich ein paar interessante Aufgaben auf mich zu.
Du hast vorhin schon gesagt, du glaubst an die Kraft der Wünsche im negativen, aber auch im positiven Sinne. Klingt so, als hätten sich einige deiner Wünsche auch erfüllt.
Ja, Man bezahlt natürlich für jeden Wunsch einen Preis, aber das führt jetzt zu weit. Nein, ich glaube, ohne Wunsch passiert gar nichts. Also man muss, selbst wenn es nicht funktioniert, aber man muss irgendwie sich überlegen, was möchte ich machen und wie kann ich meine Situation verändern, wenn sie mir nicht gut tut oder wenn ich unglücklich bin. Und wenn es irgend möglich ist, ich meine, ich rede jetzt aus einer sehr privilegierten Stellung heraus, weil ich hier in Deutschland lebe und so weiter und so fort, aber der Gedanke ist schon der Anfang von einer Aktion. Insofern, wenn ich es nicht denke, wird es auch nicht passieren, denke ich. Obwohl andererseits würde ich mir jetzt fast auch selbst widersprechen, weil viele Dinge vielleicht auch passieren und man muss sie erkennen und dann durch die Tür gehen, die sich einem öffnet, obwohl man sie nicht so klar geplant hat.
Die Chance nutzen, wo war das zum Beispiel bei dir?
Ich glaube, das war, als der Deutschlehrer sagte, heute Nachmittag könnt ihr beim NDR vorsprechen. Das war etwas, was ich nicht so konkret geplant habe. Ich hatte zwar als Kind schon den Wunsch, Schauspieler zu werden oder Sänger, aber dass das sich so konkretisieren würde, dazu war ich ja nicht in der Lage, das so zu denken. Und ich denke, da hat das Schicksal dann nachgeholfen.
Zum Glück hat sich der Wunsch damals erfüllt und ja, du hast die Tür genommen für viele deiner Fans. Was wünschst du dir noch als so großer Filmfan? Vielleicht auch mal ein eigenes Kino?
Das wäre großartig. Jetzt hast du mir einen Wunsch in den Kopf gepflanzt. Ein eigenes Kino, ja. In dem ich nicht darauf angewiesen bin, dass es immer voll ist, aber in dem ich vielleicht Appetit machen kann für die großartigen Werke der Filmgeschichte.
Dann wünsche ich dir, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht und all deine anderen Wünsche. Danke für das Gespräch
und
deine
Dank.
Zeit.
Es hat mich sehr gefreut.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche mittwochs neu in der ARD Sounds App.